Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Hallo und herzlich willkommen zu den Insidern, die Themen des Tages natürlich auch heute wieder in einer ganz spannenden Diskussion. Und wir freuen uns auf Karl Wendel. Hallo Karl.
Hallo.
Karl, Syrien, da haben sich die Ereignisse an diesem Wochenende überschlagen. Wir haben ja gestern auch mit dir sehr viel darüber berichtet. Wir haben eine Großdemonstration gesehen der syrischen Menschen, die in Österreich leben, gegen Assad und gegen das Regime, das gefallen ist. Vielleicht noch einmal für all jene, die gestern nicht zugeschaut haben, wie hast du diese doch historischen Momente auch für die in Österreich lebenden Syrer erlebt?
Ja, es war einzigartig, was passiert ist in Syrien. Innerhalb von einer Woche kam es zu einer Blitzoffensive von verschiedensten Rebellengruppen gegen das Monsterregime von Diktator Assad. Assad ist gestürzt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat er das Land verlassen, ist mit einer Iljuschin-Militärmaschine aus Damaskus nach Moskau geflogen, wo seine Familie schon seit einer Woche ist, seine Frau, seine beiden Kinder und seine Verwandten. Und damit war das Regime in Syrien nach 24 Jahren zu Ende. Insgesamt waren es ja fast 50 Jahre, in denen die Familie Assad das Land in Geiselhaft genommen hat. In Wien ist es zu unglaublichen Szenen gekommen. 30.000, andere sagen sogar 35.000 Syrer, die als Flüchtlinge hier bei uns im Land leben, haben sich am Ring versammelt, zuerst bei der Oper, dann sind sie weitergezogen hin zum Parlament. Man hat gefeiert, gejubelt, es gab einen Autokorso, Hupen, also Freude über das, was wirklich vor Ort passiert ist. Und das Interessanteste bei vielen Interviews, die wir gemacht haben mit den Syrern in Wien, ist: Heimat bleibt Heimat, haben die meisten gesagt. Wir müssen das, was wir in Österreich gelernt haben, jetzt zurück nach Syrien bringen und dabei mithelfen, aus Syrien einen modernen, demokratischen Staat zu machen. Allerdings, da ist Vorsicht am Platz, weil niemand weiß momentan, wie sich das im Land, also in Syrien, wirklich entwickelt. Aber es gibt positive Anzeichen.
Es gibt viele positive Anzeichen. Bleiben wir noch kurz in Wien. Was, glaube ich, gestern auch bei unserer Übertragung zu sehen war, war wirklich diese Glücksmomente, die die Menschen hier auch gezeigt haben. Alle haben sich gefreut, dass dieses Schreckensregime jetzt endlich zu Ende gegangen ist. Und wahrscheinlich hätten die wenigsten daran geglaubt, dass das so schnell geht, oder?
Ja, sie waren selbst überrascht. Die meisten von denen, die in Wien oder beziehungsweise in Österreich leben, teils mehr als 10 Jahre, denn der Bürgerkrieg hat ja 2011 begonnen. Insgesamt gibt es ja 95.000 Syrer und Syrerinnen in Österreich, eine riesige Zahl. Die meisten davon leben natürlich in Wien und alle haben gesagt, ja, wir werden zurückgehen, aber sie möchten natürlich abwarten, wie sich das vor Ort entwickelt. Die meisten haben Verwandte, mit denen haben sie telefoniert. Sie haben auch erzählt, dass auch in Syrien selbst die Verwandten, meist sind das Eltern, Großeltern, die Freude vorherrscht und Optimismus, dass sich jetzt alles zum Besseren wenden wird. Und viele haben dramatische Geschichten erzählt, wie sie geflüchtet sind 2015, einerseits als Boatpeople über das Meer via Türkei, oder andere haben eben gesagt, wir sind mit unserer Familie zuerst nach Libyen und von Libyen nach Lampedusa in Italien und von Italien dann nach Österreich. Also Aufbruchstimmung, positive Aufbruchstimmung, aber die meisten konnten auch nicht hundertprozentig unterstreichen, ob die Rebellenallianz, die sich jetzt gebildet hat und die diesen Blitzsieg erreicht hat, wohin da die politische Reise geht, die Freude darüber, dass das Regime Assad zu Ende ist, hat gestern zumindest überwogen. Jetzt geht es eben darum, zu schauen, dass diese Rebellenallianzen in Syrien nicht in eine bestimmte Siegerjustiz verfallen. Also das kennen wir ja vom Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein und vor allem von Libyen, wo eben Muammar Gaddafi damals gestürzt und später dann ermordet worden ist. Da gibt es ja bis heute eigentlich keine wirklich funktionierende Regierung. Also diese Fehler von damals, die sollte Europa, die Welt, auch Amerika nicht wiederholen. Und der UN-Generalsekretär Guterres hat eben schon gesagt, wir haben eine riesige Chance, dieses Land jetzt zu befrieden. Aber wir müssen natürlich mit Bedacht und Vorsicht vorgehen.
Du sagst es schon, wir alle erinnern uns auch an viele Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, vor 10, 15 Jahren zurück, wo dann leider auch nicht immer etwas Besseres nachgekommen ist. Ich erinnere beispielsweise an Ägypten, wo Diktator Mubarak gestürzt wurde und wo es dann auch immer wieder islamistische Tendenzen gegeben hat.
Ja, die Moslembruderschaft in Ägypten, allerdings ja. Ist Geschichte, wurde ja auch verboten. Also ich glaube, wir müssen jetzt momentan, wir müssen jetzt, glaube ich, abwarten, wie sich das entwickelt. Die Bilder, die wir hier sehen, das ist der Palast von der Familie Assad. Das ist natürlich alles geplündert worden im Keller des Palastes. Auch das kennen wir aus Despotenhäusern in Nahost. Eine riesige Fahrzeugansammlung, Ferraris, Bentleys, ein Rolls-Royce und viele Audis und Mercedes. Also das war schon auch in Damaskus so, dass sich die Diktatorenfamilie mit einem großen Luxus umgeben hat. Das ist natürlich alles geplündert worden, teilweise. Das lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Ist das aber schon in den Wochen zuvor ausgeräumt worden. Auch die Schreckensgefängnisse von Regime Assad sind geöffnet worden und die Bilder waren auch dort extrem dramatisch, denn bis zu 200.000 politische Häftlinge hat es ja in Syrien zuletzt gegeben. Aber das ganz Entscheidende ist jetzt momentan, also ich habe es gesagt, es darf keine Siegerjustiz geben. Man muss mit der jetzigen Regierung, die es noch gibt und die sich größtenteils nicht abgesetzt hat, die ja im Land geblieben ist, eine neue, stabile Regierung bilden. Und vor allem, und das ist ja das Interessanteste bei diesen Vorgängern, die Armee, die über Jahre hinweg die Drecksarbeit für Assad und seine Schergen gemacht hat, die dürfte zur Gänze übergelaufen sein zu dieser Rebellenallianz. Das wichtigste Ziel ist momentan, das Land muss vereint bleiben. Es darf zu keiner Aufsplittung, wie es zum Beispiel in Libyen bzw. im Irak ist, kommen. Und man muss mit Vernunft jetzt daran denken, wie kann man den Staat neu aufbauen. Denn es gibt ja überhaupt nichts. Ja. Es gibt ja keine Verfassung, weil ja die Familie Assad das Land quasi als Privateigentum betrachtet hat.
Und jetzt bei ihm ist, bei Wladimir Putin bzw. in Moskau. Kommen wir, bevor wir nochmals in die Zukunft blicken und auf die Rebellen eingehen, nochmal zu Assad selbst zurück. Er selbst war ja Augenarzt. Am Anfang haben viele gemeint, er würde weitsichtig agieren und er hat sich dann immer mehr zu einem Despoten entwickelt. Schon sein Vater war ja auch lange Jahre in Syrien derjenige, der die Macht vorgegeben hat. Warum ist denn seine Regentschaft jetzt am Schluss derart schnell gebröckelt?
Naja, das gibt drei Gründe. Also wer zu spät kommt, dem bestraft die Geschichte. Das hat schon Gorbatschow gesagt. Assad, wie gesagt, war ein Günstling von Wladimir Putin und Russland. Militärisch hat man ihn gestützt. Militärisch hat man ihm geholfen im Kampf einerseits gegen den IS beziehungsweise gegen den Aufstand, den arabischen Frühling. Das war die eine Schiene. Die Russen haben ja noch immer zwei große Militärbasen in Syrien, unter anderem einen Hafen. Die Rebellenallianz hat inzwischen schon verlautbart, dass diese russischen Militärbasen und vor allem der Hafen nicht angegriffen werden, sondern und auch bleiben dürfen. Das ist eine interessante Entwicklung. Assad hätte sich ändern können, hat aber nicht getan. Im Gegenteil, er hat ein Folterregime aufgebaut. Er hat gemordet, getötet, er hat sogar Giftgas gegen seine eigenen Leute eingesetzt. Also aus einer Hoffnung ist ein wirklich ganz schlimmer Diktator geworden. Und ja, jetzt müssen wir nur abwarten und schauen, was danach kommt, wer in dieses Machtvakuum stoßen wird und wie man dieses Regime mit halbwegs normalen politischen Ansätzen ersetzen kann. Das Regime ist tot, das hat auch der Rebellenanführer Abu Mohammed al-Julani schon vor einer Woche gesagt, in einem Interview, das wir auch auf OE24 gebracht haben, exklusiv für Österreich. Und ja, ganz wichtig ist es, was passiert und vor allem, wie wird sich der Führer, der Anführer dieser Rebellenallianz in Zukunft verhalten? Denn die Vita des Rebellenführers ist ja auch nicht gerade eine astreine.
Weil?
Naja, er war ursprünglich ein Stellvertreter von al-Baghdadi. Das ist der Gründer und Führer des Islamischen Staats, der ja sowohl Nahost wie aber auch Europa, eigentlich die ganze Welt mit Terror und Schrecken belastet hat. Baghdadi ist tot. Damals hat sich eben Abu Mohammed al-Julani von Baghdadi abgesetzt, ist zurückgegangen aus dem Irak nach Syrien und hat dort Al-Qaida bzw. die Al-Nusra-Front gebildet. Auch diese Front ist eine Dschihadisten-Islamisten-Gruppe gewesen. Und lange Zeit war es eben so, dass gegen ihn in Syrien selbst große Proteste es gegeben hat. Jetzt ist er ein Local Hero. Er sagt, er hat sowohl Al-Qaida und die anderen Dschihadistengruppen abgeschworen. Und er sieht das Ganze, was jetzt passiert ist, als größeres Projekt. Er will gemeinsam mit anderen Syrien wieder aufbauen. Ob es gelingt, ist sei dahingestellt, aber Tatsache ist, und nur so war dieser Blitzkrieg überhaupt möglich. Er muss Unterstützung gehabt haben, einerseits aus Kreisen der Armee, andererseits natürlich ganz massiv aus der Türkei. Es heißt ja, dass die Rebellen ausgestattet waren mit Waffen aus der Türkei, mit GPS aus der Türkei, mit Drohnen, mit allen Kommunikationsmitteln, die man dazu braucht. Und interessant ist auch die Amerikaner, die ja mit 900 Mann in Syrien noch immer stationiert sind, werden auch bleiben. Also viele positive Vorzeichen, aber auch negative. Ja. Nur noch ein Satz zu dem Abu Mohammed al-Julani. Er stammt eigentlich aus einem kleinen Ort am Golan, dort, wo die österreichischen Blauhelme immer stationiert gewesen sind. Die Amerikaner haben ursprünglich auf ihn ein Kopfgeld in der Höhe von 10 Millionen Dollar ausgesetzt, weil er war ein Dschihadist. Ja. Und jetzt muss aus diesen Dschihadisten eben ein politischer Führer werden. Und das bezweifeln viele. Ich glaube aber, dass eher das Positive überwiegt. Und wenn man die Stimmen, und da schließt sich der Kreis hin zu Österreich, der Feiernden von Wien dazufügt, die sehen das alles extrem positiv. Also wir, die Syrer, müssen unser Land jetzt wieder aufbauen. Ob jetzt natürlich alle 95.000 sofort wieder zurückkehren werden, ist fraglich. In Deutschland zum Beispiel sind 1 Million Syrer und europaweit wurde das gefeiert. Und jetzt geht es eben darum, was Neues aufzubauen.
Aber du hast es schon angesprochen, der Türkei kommt hier wahrscheinlich auch eine Schlüsselrolle zu. Wie glaubst du, wird Recep Tayyip Erdogan hier auch im Hintergrund die Fäden ziehen?
Er hat es schon getan, auch im Vorfeld. Zwischen Erdogan und Assad gab es ja immer diese eigentlich extremen Hass, wenn man das so bezeichnen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Kurden in Syrien. Die will Erdogan natürlich wieder zurückdrängen und die Kurden in Syrien beanspruchen jetzt ein völlig autonomes Gebiet. Es gibt auch inzwischen klare Forderungen. Ari Milan, der gestern hier bei OE24 im Studio gesessen hat, sagt, wir werden mit allen Gruppen zusammenarbeiten und wir hoffen natürlich auf eine Autonomie. Und das scheint aber oder könnte momentan auch ein Problem werden, weil eben verschiedenste Strömungen es in dem Land gibt. Clans und ehemalige Apparatschicks und wie man das alles unter einen Hut bringen will. Wir werden sehen, aber der Optimismus, die Freude herrscht momentan vor und ist auf jeden Fall stärker als die Rache- und Revanche-Gefühle.
Ja, Gott sei Dank ist das hier im Vordergrund. Wie glaubst du, wird es mit Syrien ganz allgemein weitergehen? Wir alle kennen die schrecklichen Bilder aus Aleppo und aus anderen Städten, die eigentlich mehr oder minder dem Erdboden gleichgemacht wurden, wo nur Ruinen übrig geblieben sind. Das wird Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte dauern, bis man hier alles wieder in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen wird, oder?
Ja, also wir in Europa dürfen nicht den Fehler machen, den wir 2015 gemacht haben, dass wir einfach da tatenlos zuschauen, wie sich das alles entwickelt. Das ist natürlich für Europa ein gänzlich schlechter Zeitpunkt, denn in Frankreich haben wir keine funktionierende Regierung, in Deutschland gibt es keine funktionierende Regierung. Welche Nummer wähle ich eigentlich, wenn ich Europa erreichen möchte?
Rumänien hat eine mutmaßlich geschobene Wahl.
Ja, genau. Also da gibt es schon viele. Und wir haben auch noch den Ukraine-Krieg. Ändert aber überhaupt nichts daran, dass man eben sich jetzt schnellstens zusammensetzen sollte, um eben genau das zu verhindern, was passiert ist im Irak und in Libyen, dass man es eben zugelassen hat, dass die verschiedensten Gruppen, die es vor Ort gibt, sich nur bereichern im Machtrausch und nicht daran denken, dass man das Land zusammenhalten sollte. Denn es gibt ja drei Möglichkeiten, was aus Syrien passiert. Punkt 1, es bleibt ein einheitliches Syrien, die Wunschvorstellung aller mit einer zentralen Regierung und möglicherweise gewissen autonomen Regelungen für verschiedenste Gruppen. Insgesamt gibt es in Syrien 10 Ethnien, die müssen auch in irgendeiner Form eingebunden werden. Wenn das gelingt, ist es optimal. Es könnte aber auch so sein, dass eben das Land in verschiedenste Teile zerbricht. Wäre ein katastrophales Signal, das würde
Fleckerlteppich sehen dort.
Ja, und möglicherweise eine Prolongierung der Kriegssituation. Und die letzte, und das ist auch durchaus möglich, aber der Rebellenführer Abu Mohammed al-Julani hat das mehrmals unterstrichen, es wäre eben so ein Afghanistan-Szenario, dass man eben ein Kalifat-ähnliches System dort installiert, wenngleich die Rebellen gesagt haben, das wird es in Syrien so in der Form nicht geben, aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt und da muss eben der Finger draufbleiben, sowohl von der Türkei als auch von Israel, was ja auch jetzt schon begonnen hat, bestimmte Waffenlager, die es gegeben hat, zu bombardieren. Und natürlich Vereinte Nationen.
Und der Iran.
Ja, der Iran ist geschwächt und zwar aus zwei Gründen. Es war ja auch eine Schutzmacht für Syrien und für Assad. Aber der verlängerte Arm des Irans in der Zone, die Hisbollah, ist so geschwächt, dass sie Punkt 1 keine Führung mehr haben, Punkt 2 ja, fast keine Waffen mehr haben und in den Kampf vom Libanon aus gegen Israel so involviert sind, dass sie sich nicht mehr um Syrien zusätzlich kümmern müssen. Ich bin optimistisch, dass das Projekt Syrien funktionieren wird im positiven Sinn. Und das wäre ja auch nur das Beste, was Europa passieren kann. Denn wir haben das gestern in zahlreichen Interviews eben gehört. Ja, wir wollen wieder zurück. Ja, wir wollen dabei mithelfen, Syrien wieder aufbauen. Und eine Frau hat es gesagt, eine Junge, die seit 7 Jahren in Österreich ist und recht dramatisch mit ihren Kindern über die Türkei, dann Ägäis und die Balkanroute nach Österreich geflohen ist. Die hat eben gesagt, wir müssen das, was wir hier in Österreich gelernt haben, in unsere Heimat zurück importieren, was schwierig genug wird, denn, wie ich es vorhin eben erwähnt habe, es gibt ja dort praktisch überhaupt keine Strukturen, auf die man aufbauen könnte, bis hin zu einer Verfassung. Syrien ist keine Erbmonarchie mehr, sondern eine Republik.
Das heißt, es wird eine wahre Herkulesaufgabe kommen. Ich höre, wir haben noch circa eine Minute. Ich glaube, du warst ja auch in Syrien.
Ja.
In welchem Jahr war das?
Ja, das ist allerdings schon fast 10 Jahre her.
10 Jahre her. Das heißt, Syrien hat sich wahrscheinlich dementsprechend jetzt auch
Nein, verändert hat sich eigentlich nichts, außer dass eben vieles zerstört ist. Das System ist ja in sich geschlossen ein und dasselbe wie damals, mit einem ganz, ganz großen Unterschied. Das Monster Assad ist weg.
Ja.
Und jetzt gilt es eben, diese Möglichkeit, die es daraus ergeben hat, so zu nützen, dass man ein Gebilde schafft, das durchaus selbst überlebensfähig ist, vorausgesetzt natürlich, es kommt nicht, wie es im Irak gewesen ist oder in Libyen zu einer sogenannten Siegerjustiz, das wäre das Schlimmste.
Das wäre das Schlimmste und auch Diadochenkämpfe will natürlich niemand haben, dass man hier wirklich das Erbe sozusagen auch missbräuchlich verwendet, aber die Menschen sind guter Dinge.
Ja, aber es liegt schon daran, was machen jetzt eigentlich diese 10 Millionen Syrer, die in der Diaspora leben, die Flüchtlinge, die ganz, über die ganze Welt verstreut leben, 95.000 davon in Österreich, 1 Million in Deutschland. Die müssen jetzt ihren Willen, ihr Know-how und das, was sie bei uns in unseren Systemen gelernt und zu schätzen gelernt haben, rückimportieren in ihre alte Heimat. Und es darf nicht so sein, dass man sich wirklich nur darauf ausruht, zu sagen, jetzt ist die Drecksarbeit gemacht. Alles, was jetzt passiert, überlasse ich diversesten Rebellenallianzen.